Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzliche Grüße von den Geschwistern aus Unna. Ich bin sehr froh, heute mal wieder hier zu sein. Im letzten Jahr war es ja durch die Pandemie nicht möglich. Da, glaube ich, gab es einen Sonntag, da habt ihr, glaube ich, dann eine Predigt von mir genommen, die wir auch bei uns im Livestream gehalten haben und die dann angehört. Schön, dass es jetzt doch wieder möglich ist, Präsenzgottesdienste durchzuführen und dass man eben auch dann wieder als Auswärtiger Prediger mal wieder andere Gemeinden besuchen kann und eben auch zu euch nach Borken kommen kann. Schön, heute Morgen wieder hier zu sein. Wir sind die letzten Monate, Anfang des Jahres, durch Genesis 1 bis 3 gegangen. Und ich hatte im Vorfeld, Bertram, so ein paar Predigtvorschläge gemacht aus dieser Predigtreihe, wo ich eben auch einen Teil Predigten gehalten habe. Und eine davon habe ich euch heute Morgen mitgebracht. Könnt schon mal die Präsentation starten. Ich hoffe mal, dass ihr so ein bisschen mit der Schöpfungsgeschichte vertraut seid. Ich denke, das sollte zumindest nicht ganz fremd sein. Und wir können natürlich jetzt nicht im Zuge der Predigt, die ich ausgesucht habe für heute Morgen, den ganzen Anfang uns auch noch mal anschauen. Aber es geht eben darum, dass Gott Himmel und Erde schafft, dass er die Erde füllt mit Pflanzen, Bäumen, Tieren und eben als Krone der Schöpfung auch den Menschen schafft, als Mann und Frau in seinem Ebenbild. Und das sind ganz spannende Texte und wir sind sehr dankbar durch diese Reihe gegangen und haben doch auch selber als Pastoren in der Vorbereitung eine ganze Menge wieder auch für uns und für unser eigenes Leben entdeckt. Und unser heutiger Haupttext wird eingerahmt von zwei Aussagen über die Beendigung der Schöpfung. Und zwar habe ich euch heute einen relativ kurzen Text mitgebracht. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Auch ihr daheim an den Bildschirmen. Schön, dass ihr auch zuschaut und zuhört. Und wer eben eine Bibel dabei hat, kann jetzt mal aufschlagen. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 4a. 1. Mose 2, die Verse 1 bis 4a. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ein kurzer Text, man würde sagen, wahrscheinlich auch ein recht unspektakulärer Text, und trotzdem lasst uns mal euch mit hineinnehmen in diesen kurzen Text und was er uns auch in die heutige Zeit, speziell auch, wir sind heute am Sonntag, am Ruhetag versammelt, zu unserem Ruhetag zu sagen hat. Überschrieben ist diese Predigt relativ kurz und knapp. Das haben wir bei all diesen Predigten in der Predigtreihe gemacht. Heute geht es um Ruhe und Segen. Und starten wir mal gleich mal mit Gottes Ruhe, weil das beschreibt der Text ja. Und zunächst, wie ich schon sagte, ist aber der Text eingerahmt, da wo es um den Ruhetag geht, von dem Schöpfungshandeln Gottes, wie eben die Schöpfung beendet ist. Sie ist komplett. Sie ist perfekt. Gott hat am Ende seiner Schöpfung, nachdem er den Menschen geschaffen hat, gesagt, und Gott sieht alles an, was er gemacht hat und hatte, und siehe, es war sehr gut. Doch wie geht es weiter? Und darum geht es eben in unserem heutigen kurzen Abschnitt. Wie ist es bei uns, wenn wir eine Zeit lang unserer Arbeit intensiv nachgegangen sind, und der ein oder andere von euch hat das jetzt die vergangene Woche ja auch wieder gemacht, vielleicht trotz Lockdown, der ein oder andere hat es vielleicht ein bisschen gemächlicher, der andere hat mehr Stress durch Homeoffice und Homeschooling seiner Kinder, andere müssen in ihrem ganz normalen Beruf ganz normal arbeiten, Vielleicht sind manche Betriebe eben doch sehr ausgelastet. Kommt ja immer ein Stück weit auch auf den Berufszweig an. Also es kann sein, dass der ein oder andere von uns eine ziemlich stressige Woche hinter sich hat. Ziemlich ausgepowert ist, sich aufs Wochenende gefreut hat und dem einen oder anderen zu Hause geht es wahrscheinlich ähnlich. Und dann benötigen wir eine Ruhepause. Ja, nicht nur das, sogar während der Arbeitszeit sind auch Ruhepausen vonnöten und auch normalerweise vom Arbeitgeber vorgesehen. Vielleicht haben wir sogar körperlich hart gearbeitet. Die Muskeln und Knochen tun uns nach einem Arbeitstag oder nach einer Arbeitswoche weh. Oder wir haben uns sehr auf etwas gedanklich konzentrieren müssen und sind nun erschöpft. War es denn bei Gott ähnlich? Er hat immerhin Himmel und Erde erschaffen. Ja, die Bibel berichtet uns von diesen 6 Schöpfungstagen. Und dann heißt es, er ruhte nun am 7. Tag. Und er ruhte von seiner Arbeit, heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, beziehungsweise in einer Fußnote, am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, indem er von seiner Arbeit ruhte. Wie ist das zu verstehen? Nun, vielleicht mal 2 Dinge, wie es nicht zu verstehen ist, und ich denke, das sollte uns allen einleuchten. Es ist keine Ruhe im Sinne von völliges Aufhören, etwas zu tun. So wie wir das vielleicht mal machen. Nach Hause kommen, Füße hochlegen und jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Nichts sehen, nichts hören, erstmal durchatmen. Ja. Das können wir uns bei Gott so nicht vorstellen. Gott, so heißt es auch im Neuen Testament, wirkt fortwährend. Wenn Gott wirklich aufhören würde zu wirken, dann würde die ganze Welt zusammenfallen. Hebräer 1,3 beschreibt das sehr schön, dass Jesus Christus selber der ist, der die Erde erhält. Also Gott wirkt durchgehend. Und es ist auch keine Ruhe im Sinne von sich erholen, ausruhen müssen, weil einem eben die Puste, die Kraft ausgegangen ist. Das kennen wir Menschen. Aber ich glaube nicht, dass wir dies auf Gott übertragen können. Aber wie ist es denn dann zu verstehen, wenn es hier heißt, Gott ruhte von all seinem Werk? Versucht euch mal einen Maler oder einen Bildhauer vorzustellen, also einen Menschen, der künstlerisch kreativ ist. Ich sehe gerade, in eurer Gemeinde sind es auch Leute künstlerisch kreativ. Also, der hat jetzt sein Werk, sein Gemälde fertiggestellt. Der letzte Pinselstrich ist gemacht, das Werkzeug für seine Bildhauerarbeit beiseite gelegt. Und was macht man dann? Also ich kann mir keinen Maler, bleiben wir mal bei diesem Bild, vorstellen, der ein Bild fertig gemalt hat, den letzten Pinselstrich, und dann seine Pinsel nimmt und weggeht, um seine Pinsel zu waschen, und das war's dann, sein Bild überhaupt nicht mehr in Betracht zieht. Ist doch eigentlich undenkbar, oder? Was ich mir gut vorstellen kann, dass so eine Person vielleicht ein paar Schritte zurückgeht und sich sein Gesamtwerk anschaut und sich daran erfreut, es angemessen würdigt, das, was er geschaffen hat, innerhalb kurzer Zeit, innerhalb längerer Zeit, das spielt ja keine Rolle. Aber jemand hat etwas fertiggestellt, ein Kunstwerk, und jetzt freut er sich, genießt es, wertschätzt es, indem er einfach, ja, sich Zeit nimmt, um es zu betrachten, um es zu genießen. Und vielleicht kommt dieser Gedanke, diese Vorstellung dem nahe, wenn wir uns vorstellen, wie es bei Gott war, wenn es von ihm heißt, dass er eben geruht hat. Dieser Augenblick gehört zur Vollendung hinzu. Deshalb auch die interessante Aussage in unserem Text: Gott hatte am 7. Tag, nicht am 6. Tag, sein Werk vollendet. die Schönheit und Pracht. Die Perfektion und Harmonie muss angemessen gewürdigt werden. Und dafür nimmt Gott sich Zeit. Ich habe eine ganz interessante Aussage im Exodus 2. Mose gefunden, 31, Vers 17. Schaut mal genau hin. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am 7. Tag hat er, das steht tatsächlich, gefeiert und geruht. Nun, wir wissen nicht, wie diese Party ausgesehen hat, ja, aber es ist doch schon interessant, in diesem Zusammenhang dieses Wort feiern zu entdecken. Gefeiert und geruht. Diesen Gedanken, den werden wir noch ein bisschen weiter verfolgen in den nächsten Minuten. In anderen Übersetzungen heißt sich erquickt. Auch Atem geschöpft in einer Form der schöpferischen Ruhe, aber auch da wieder aufzupassen, dass wir das eben nicht im Sinne verstehen, so wie wir manchmal Atem schöpfen müssen, um wieder neue Kraft, neue Puste zu bekommen. Die Wortbedeutung des Wortes aufhören, ruhen, hebräisch, Sabbat mit einem B geschrieben, hängt eng mit der Feier des Sabbats oder Schabbats zusammen mit 2 B geschrieben. Und Martin Buber, der auch die jüdische Bibel, das Alte Testament übersetzt hat, der übersetzt das Wort Sabbat, also aufhören, ruhen, konsequent mit dem Wort feiern. Also an all den Stellen, wo Ruhen stehen müsste, hat er das Wort feiern eingefügt in seiner Übersetzung und hält damit im Deutschen die beiden Aspekte aufhören und ruhen fest. Wir kennen alle das Wort Feierabend. Ja? Da kommen im Grunde genommen beide Dinge zusammen. Ob wir das dann immer so tun, den Abend auch zu feiern, das Aufhören der Arbeit zu feiern, ist dann eben nochmal eine andere Sache. Aber zumindest kommen diese beiden Dinge in diesem Wort vor. Soweit erstmal zu dieser Ruhe Gottes. Aber aus dieser Ruhe Gottes erwächst auch ein Segen, der Segen der Ruhe Gottes. Denn diese Ruhe Gottes am 7. Tag bekommt ja noch einen weiteren, einen wesentlichen Aspekt, er wird in ihrer Absicht erweitert. Und auch hier erkennen wir wieder, wie an manchen Stellen in der Schöpfungsgeschichte, mit welcher Liebe Gott als Schöpfer seine Menschen mit in den Blick nimmt und sie an seiner Ruhe teilhaben lassen möchte. Wie zuvor bereits seine Schöpfung, so segnet Gott diesen 7. Tag. Von diesem Tag soll also etwas Fruchtbares ausgehen, etwas Heilsames. Nicht für ihn, für seine Menschen, die er geschaffen hat. Und in diesem Zusammenhang weist Bräumer, der unter anderem Genesis 1 folgende einen Kommentar dazu geschrieben hat, in seinem Kommentar darauf hin, dass der erste Lebenstag des Menschen der Ruhetag war. Der Mensch soll also aus der Ruhe heraus an seine Arbeit gehen. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Ja. Der Mensch soll aus der Ruhe heraus an sein Werk gehen. Ausgeruht, frisch, vital. Es ist ein besonderer Tag. Es heißt nämlich in unserem Text, Gott heiligte den 7. Tag. Er erklärt ihn für heilig, also etwas für etwas Besonderes. Er setzte ihn für sich quasi zur Seite. Es wird dann auch begründet, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk. Also Gott setzt hier ein Zeichen. Ein Zeichen und den Maßstab auch zugleich für seine Menschen. Nämlich aus der Ruhe Gottes entspringt die Ruhe für sein Volk, für dich und für mich. Auch wenn hier in unserem Text noch nichts von der Einsetzung eines Ruhetages zu lesen ist, ist es doch im weiteren Verlauf der Geschichte offensichtlich, dass hiermit auch der für uns Menschen so notwendige Rhythmus von Arbeit und Ruhe begründet liegt und Gott seinem Volk einen Ruhetag verordnet, den sie selbst eben auch heiligen, das heißt ehren, angemessen würdigen, ja sogar feiern sollen. Und dieser Tag ist also deutlich zu unterscheiden von den Arbeitstagen. 6 Tage sollst du arbeiten. Naja, wer macht das bei uns noch? Wir haben vielleicht eine 5-Tage-Woche oder so, aber bleiben wir mal bei den 6 Tagen. Und der 7. Tag ist ein besonderer Tag. Ist nicht mit den 6 vorherigen zu vergleichen. Die Frage ist, was wir daraus machen, ob bei uns ein Unterschied festzustellen ist. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die jeder für sich selber auch ein Stück weit beantworten muss. Wir haben als Einleitung einen Text aus Exodus 20 aus der Gesetzgebung gehört, aus den 10 Geboten. Und da haben wir gehört, dass das Einhalten des Sabbats für das Volk Israel von der Schöpfung und von der Ruhe Gottes am 7. Tag abgeleitet wird. Ich hoffe, ihr habt den Text noch so ein bisschen im Ohr, sonst schlagt gerne nochmal nach. Exodus oder 2. Mose 20, 8 bis 11. Interessant ist jetzt, wenn wir in die Wiederholung der 10 Gebote gehen, in 5. Mose, machen wir das mal, und dort in den Text hineinschauen, da heißt es folgendermaßen. Wir sind auch in den 10 Geboten, 5. Mose, die Verse, Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Halte den Sabbattag, dass du ihn heiligst, so wie der Herr dein Gott dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Und dann kommt's, Vers 15. Und erinnere dich daran, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Eine ganz andere Begründung. Ja, beim ersten Mal schöpfungstheologisch, der Herr hat geruht und den 7. Tag geheiligt, deshalb sollst du das auch machen. Und jetzt wird plötzlich auf das Rettungshandeln Gottes in Ägypten hingewiesen. Und hier merken wir auch, dass dieser Tag, der Schabbat, eine besondere zusätzliche Bedeutung bekommt. Man wird nämlich in die Freiheit geführt. Auch ein spannender Gedanke, über den man noch weiter nachdenken könnte und vielleicht auch sollte. In beiden Texten wird auf jeden Fall deutlich, dieser Tag, der Schabbat, der Ruhetag, sollte eine Wohltat sein für Menschen und Vieh. Aber um diesen Segen zu erfahren, diese Wohltat, muss man sich diesem Segen eben auch aussetzen. Man muss sich diese Zeit nehmen. Ja, das ist ja ganz klar. Die Ruhe, so heißt es in einem Kommentar, soll niemandem vorenthalten werden. Sie ist ein Zeichen der Barmherzigkeit, die man seinen Bediensteten schuldig ist. Deshalb werden eben hier auch Knechte und Mägde genannt, auch der Fremde. Ja. Und ja, das gilt eben auch für uns heute, wenn man das jetzt runterbricht, da wo jemand Verantwortung für Arbeitnehmer hat, steht er in der Verantwortung eben auch, diese Dinge einzuhalten und dem anderen zu ermöglichen. Ein Tag also zum Ruhen auf der einen Seite und zum Feiern. Der Schabbat als gefeiertes Fest. Er dient der Ruhe und Erholung, aber eben auch der Zeit zur Begegnung mit Gott. Gottesdienst ist hier das Stichwort. Vor ihm kommt sein Volk, vor ihm kommen seine Menschen zur Ruhe. Es ist frei vor Gott und für Gott. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr das schätzt, Gottesdienst zu feiern. Ich denke schon, sonst würdet ihr nicht hier sein. Aber das ist für uns als Westeuropäer schon eine ganz entscheidende Frage. Wenn man in Länder geht, wo Christenverfolgung sehr stark ist, da treffen sich auch Menschen zum Gottesdienst nach ihren Möglichkeiten. Die Sehnsucht dort, habe ich manchmal den Eindruck, ist aber wesentlich größer und stärker als in unserem reichen, verwöhnten Land, wo wir eben den Ruhetag gerne mal ja, zum Ausruhen nutzen, wo eben der Gottesdienst gar nicht so sehr die entscheidende Bedeutung erfährt, obwohl doch gerade Gott dafür gesorgt hat, dass wir einen Tag zum Ruhen brauchen und eben auch zum vor ihm kommen, vor ihm, bei ihm zur Ruhe kommen. Ein anderes Zitat: Der Schabbat erinnerte das Volk Israel daran, dass ihr Gott und nicht ein anderer die Welt geschaffen hat. Und er sollte sie daran erinnern, dass ihr Gott und kein anderer sie aus Ägypten errettet hat und ihnen ein Land gegeben hat. Den Schabbat zu vergessen, bedeutete gleichzeitig, Gott, den Schöpfer und Erlöser, zu vergessen. Und jetzt versuchen wir diesen Gedanken mal auf uns als Gemeinde, als Christen runterzubrechen. Da würden wir einige Worte anders formulieren, aber die Bedeutung würde im Grunde genommen gleich bleiben. Ja? Also wenn wir den Ruhetag aufgeben, ihn nur noch materiell, weltlich, säkular füllen, dann geht uns was Entscheidendes verloren. Dann wird vielleicht die freie Zeit die gleiche sein, aber nicht den gleichen Wert und Segen haben. Und die Frage für uns ist vielleicht, dass wir ja nicht aufgefordert werden, den Schabbat zu feiern, aber wir sind gleichermaßen aufgefordert, den Ruhetag zu heiligen. Und der ist eben für uns der Sonntag geworden, ja, der Tag, der uns auch an Gottes Rettungshandeln erinnert. Wir haben das in der einen Leitung schon gehört, das Kreuz weist uns darauf hin. Ja, Karfreitag, Ostern weist uns darauf hin. Die Christen haben halt den Sonntag gefeiert, den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Ist der Sonntag für uns noch ein besonderer Tag? Darf ich euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben? Nehmt doch diesen Gedanken einmal mit. Wie feiere ich den Sonntag? In welcher Art und Weise kommt zum Ausdruck in meinem Leben, dass ich ihn würdige, wertschätze, achte, ehre? In welcher Form feiere ich ihn? In welcher Art und Weise ist deutlich ein Unterschied zu erkennen zwischen dem Alltag und dem Sonntag, dem Feiertag? Ich glaube, es lohnt sich, über diese Fragen einmal nachzudenken. Weil ich weiß nicht, ob es genug ist, und ich muss aufpassen hier, ich will jetzt nicht gesetzlich wirken oder verstanden wissen, ob es genug ist, die anderthalb Stunden Gottesdienst zu feiern und dann eben mit dem Rest des Sonntags zu machen, wozu man gerade Lust hat. Aber zumindest diese Gedanken auch mal in den Rest des Sonntags mitzunehmen. Ist eine spannende Herausforderung, der ich mich auch gestellt habe und immer noch stelle. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang können wir sehr wohl einiges von den orthodoxen Juden lernen. Sie feiern den Schabbat. Und der beginnt Freitagabend bei Sonnenuntergang mit dem Anzünden der Schabbatkerzen. Und einem Juden käme es nie in den Sinn, die gleiche Kleidung zu tragen, die ich auch in der Woche anziehe. Es ist Schabbat. Da wird Feierkleidung angezogen. Da wird die Wohnung dekoriert und gedeckt. Das ist ein Tag der Familie. Ein Tag, wo gefeiert wird. Und ich denke, da können wer die Möglichkeiten hat, sich mal mit dem Schabbatfeiern der Juden zu beschäftigen, macht das mal und versucht mal so ein paar Prinzipien abzuleiten für euren Tag. Das müsst ihr ja nicht eins zu eins übersetzen, aber vielleicht können wir ein bisschen Sehnsucht bekommen nach dem, wie wir vielleicht, was wir aus unserem Sonntag vielleicht auch ein Stück weit neu machen können. Es spricht ja absolut nichts dagegen, uns auch Zeit zu nehmen für Dinge, die uns gut tun, bei denen wir runterkommen, bei denen wir uns erholen. Dafür ist der Feiertag ja auch da. Also das spricht überhaupt nichts dagegen, einem Hobby nachzugehen. Probleme bekomme ich so manchmal ein bisschen, wenn ich den Eindruck habe bei manchen Geschwistern, sie kommen noch nicht mal zum Gottesdienst, weil sie in der Woche bestimmte Dinge nicht geschafft haben zu machen, die jetzt in den Sonntag genommen haben und jetzt meinen sie, den Sonntag dafür noch nehmen zu müssen. Ja? Oder wenn Studenten oder Schüler für Prüfungen lernen, dass unbedingt der Sonntagmorgen dann scheinbar die geeignete Zeit ist, zu lernen für eine Prüfung, die vielleicht am Montag stattfindet. Aber sich gar nicht bewusst ist, welcher Kraft und Segen man sich beraubt, weil man auf den Gottesdienst verzichtet, weil man meint, genau diese beiden Stunden brauchen zu müssen, um zu lernen oder eben irgendwelche Aufgaben aus dem Arbeitsbereich des Alltags machen zu müssen. Also da sollten wir uns wirklich hinterfragen, ob das wirklich die sinnvollste Art und Weise ist, Dinge aufzuholen oder uns auf Prüfungen vorzubereiten. Ich glaube, dass ein großer Segen ist, wenn wir Gott unsere Situation hinlegen mit der Überlastung aus der Woche oder mit der Prüfung, die vor uns ist, aber sagen, Herr, wo soll ich denn sonst hingehen, um Gelassenheit, um Ruhe, um vielleicht für die Zeit danach Konzentration für eine anstehende Prüfung zu bekommen, wenn nicht bei dir? Natürlich nehme ich mir Zeit für dich zunächst einmal und darf in einer gnädigen Art und Weise erwarten, dass du dich um diese Dinge, die mich jetzt hier überrollen, kümmerst. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht in der Vergangenheit auch nicht immer geschafft, das stringent durchzuziehen. Aber als ich in Brake zum Beispiel war, habe ich mir fest vorgenommen, ich werde an einem Sonntag kein bisschen lernen für eine Prüfung, die am Montag ansteht. Das muss ich mir von meinem Zeitplan so einrichten, dass ich das in der Woche vorher gemacht habe. Und notfalls am Montagmorgen um 6 Uhr aufstehen, um vielleicht die Notizen nochmal anzuschauen. Und ich war selber überrascht über die Noten, die ich dann teilweise geschrieben habe, die ich mir selber nicht erwartet oder zugetraut hätte. Ich glaube, dass darauf ein Segen liegt, wenn wir hier Gott ernst nehmen und das Geschenk ernst nehmen, was er uns im Ruhetag gegeben hat und ihn eben nicht nur als freien Tag sehen, den wir füllen können, wie immer wir wollen, sondern wo vor allen Dingen die Begegnung mit ihm in besonderer Maße vorgesehen ist mit seinem Volk. Ja. Von daher habt ihr heute alles richtig gemacht, dass ihr hier seid. Und natürlich auch ihr zu Hause, pandemiebedingt, ist es ja eben nicht möglich, den Raum hier voll zu bekommen. An dieser Stelle hier möchte ich die Freiheit mir nehmen, über diesen Bibeltext noch mal ein wenig hinauszublicken und zwei weitere Punkte ganz kurz anzusprechen, die in unserem Text heute ihren Ausgangspunkt haben. Nämlich in der Ruhe Gottes und in seinem Umgang mit diesem siebten Tag. Eine ewige Ruhe, habe ich das mal überschrieben, der zweite Punkt. Der Schabbat als Ruhe- und Feiertag dient als Vorgeschmack auf den Himmel. Wir leben momentan in sehr unruhigen und unsicheren Zeiten. Und diese sind für Gottes Volk aber nur Durchgangsstation. Uns ist eine ewige Ruhe verheißen, abseits von all dem, was uns die Ruhe nehmen und sie uns streitig machen will. Wenn wir da mal in den Hebräerbrief schauen, den Text habe ich euch mal mitgebracht, aus Hebräer 4, die Verse 8 bis 11, Da wird ein bisschen deutlich, worauf ich hinaus will. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, denn wenn Josua sie, das Volk Israel, zur Ruhe gebracht hätte, indem er sie ins verheißene Land gebracht hat, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt, bezogen auf den Ungehorsam und Unglauben der Israeliten bei der Wüstenwanderung. Also, es gibt noch eine andere Form von Ruhe, die noch auf uns wartet. Hier werden wir ein Stück weit getrieben bleiben aufgrund unseres Menschseins, aufgrund unserer sündhaften Natur. Wir werden immer wieder neu mit Dingen wie Stress und Unruhe und Sorgen und Problemen konfrontiert werden. Das bleibt gar nicht aus. Wir müssen immer wieder neu lernen, zu wissen, wer wir in Christus sind und dass wir zu ihm kommen dürfen, um wieder zur Ruhe zu kommen, wieder Atem holen zu können. Aber das ist eben die Situation. Aber wir wissen auch, dieses Leben ist Durchgangsstation. Wir erwarten etwas anderes. Und da wartet eben auch eine ewige Ruhe auf uns. Wer verheißt uns und sorgt für diese ewige Ruhe? Auch darauf haben wir heute Morgen schon im Gottesdienst eine Antwort bekommen. Das ist Jesus, unser treuer Herr und Retter. Karfreitag, Ostern, wie schon gesagt, steht bald an und wir dürfen das feiern. Spurgeon hat einmal gesagt, am Ende der Schöpfung sprach der Schöpfer, es ist vollbracht, und ruhte. Am Kreuz sprach Christus, es ist vollbracht und wir dürfen ruhen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir dürfen zur Ruhe kommen, auch schon heute im Hier und Jetzt, weil Christus am Kreuz alles vollbracht hat, für jeden von uns. Und wir werden einmal diese Ruhe in einer vollkommenen Art und Weise genießen und erleben dürfen. Diese Ruhe beginnt mit dem Frieden mit Gott, den uns Jesus Christus schenkt. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr heute Morgen hier vor mir sitzt, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen von euch so näher persönlich und auch nicht euch, die ihr am Bildschirm zu Hause zugeschaltet habt, ich wünsche einem jeden von euch, dass ihr diesen Frieden mit Gott bereits erlebt habt. Paulus schreibt davon so schön im Römer 5, wo er sagt, 5,1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wie gut ist es, diese Klarheit zu haben, von dieser Tatsache überzeugt zu sein, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin nicht mehr in Rebellion, in Konfrontation mit meinem Schöpfer, sondern durch Jesus bin ich in die Familie Gottes aufgenommen. Ich bin ein Kind Gottes. Meine Identität bedeutet Jesus. In ihm darf ich sein, in ihm darf ich ruhen, bei aller Unruhe und Ruhelosigkeit, die mir im Leben und Alltag begegnet. Augustinus hat das auch erlebt, ein alter Kirchenvater, von ihm ist ja dieses sehr bekannte Wort überliefert, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich die Ruhe im Sturm. Ich glaube, die Erfahrung, die Augustinus gemacht hat, die können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ja, so ging es, glaube ich, uns allen, bevor wir Christus kennengelernt haben. Aber ich glaube, zumindest aus meiner Erfahrung, auch noch nach unserer Hinwendung zu Christus, haben wir manchmal solche Phasen, wo wir merken, mein Herz ist wieder unruhig. Und da dreht sich wieder dieses Gedankenkarussell und kommt nicht zur Ruhe. Da gibt es so vieles, was uns auf dem Weg in die ewige Ruhe, die Ruhe und den Frieden eben noch rauben will. Aber das, was Jesus am Kreuz vollbrachte, das gilt ja nicht erst nach dem Tod. Dass wir jetzt also irgendwie durch die Unruhe uns irgendwie quälen müssen, bis wir dann mal in die ewige Ruhe kommen, sondern nein, schon in diesem Leben dürfen wir von dieser Ruhe profitieren. Bereits heute im Leben mit unserem Herrn will er uns Ruhe schenken, jeden neuen Tag. Jesus steht da mit offenen Armen und lädt immer wieder neu ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch was geben? Ruhe für eure Seele. Und das ist ja nicht nur einmal, wenn wir zum Glauben kommen. Wir dürfen auch als Gerettete immer wieder neu in unseren Alltagssituationen uns Jesus hingeben und sagen, ich komme wieder nicht zur Ruhe über einer Beziehungsstörung, über dem Krach mit meinem Chef, über die Situation mit meinen Kindern. Ich mache mir Sorgen, welche Wege sie gehen, über Beziehungsstress vielleicht in der eigenen Ehe. Das sind so viele Dinge, die uns unruhig machen können. Krankheitssorgen. Und bei all dem, mit all dem können wir zu Jesus gehen, der sagt, komm, bei mir bist du richtig. Ich kann dir helfen, wieder zur Ruhe zu finden, runterzukommen, die Prioritäten wieder neu zu sortieren, klar zu bekommen, wer eigentlich am Regieren ist, das Heft des Handelns in der Hand hält, eben nicht ein Virus, sondern das ist immer noch unser Herr. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das immer wieder neu uns vor Augen führen. Und in dem Zusammenhang ist das Stichwort stille Zeit. Ich weiß nicht, wer seine persönliche Andachtszeit so nennt. Aber ich denke, der Begriff stille Zeit ist ein relativ stehender Begriff im christlichen Kreisen. Aber hier bekommt er nochmal eine ganz entscheidende Bedeutung. Stille Zeit. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich darf mich aus meinem Alltag mal zurückziehen in der Begegnung mit meinem Herrn, indem ich mir Zeit nehme, mit ihm zu reden, mein Herz auszuschütten, indem ich mir Zeit nehme, sein Wort aufzuschlagen und ihn zu mir reden zu lassen. Auch hier wiederum, wenn wir uns diese Zeiten nicht nehmen, weil wir denken, es gibt so viel zu tun, ich schaffe das nicht, habe keine Zeit dafür. Wir glauben gar nicht, welchen Segen wir uns da rauben. Also ich mache Mut, das wieder mehr in den Blick zu nehmen. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass es in meiner persönlichen stillen Zeit auch solche Dellen gibt. Da muss ich selbst als Pastor auch immer wieder neu ran. Ich muss mir selber immer wieder neu sagen, das ist leicht darüber zu predigen, aber das zu leben, Tag für Tag. Nur, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, das stimmt, was ich hier sage. Ich profitiere da, wo ich mir die Zeit nehme, zur Ruhe komme vor ihm. Und wo ich sie nicht nehme, weil ich denke, es ist so stressig, schaffe ich jetzt gerade nicht. Nützt überhaupt nichts. Der Stress nimmt vielleicht höchstens eher zu, man hat noch ein schlechtes Gewissen. Was man übrigens nicht haben sollte, weil man keine stille Zeit gemacht hat. Gott braucht das nicht, dass wir stille Zeit machen. Das ist etwas, was wir brauchen, was uns gut tut. Er wartet darauf, dass wir uns Zeit mit ihm nehmen und freut sich darüber. In Liedern singen wir das ja auch. Ein Text, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig Herr in dir, weil ich das wissen darf. Dass meine Zeit, auch da, wo ich denke, so viel zu tun, so viel Stress, das ist Zeit, die Gott mir gegeben hat und die in seinen Händen steht. Von daher sind wir vor ihm und bei ihm gut aufgehoben. Luther hat das auch erfahren. Er sagte, heute habe ich viel zu tun, Also muss ich viel beten. Also er hat die Situation erkannt, ja, dass das zusammengehört. Im Psalm 42 und 43 finden wir dreimal hintereinander in verschiedenen Versabschnitten, Vers 6, Vers 12 und 43,5, den gleichen Vers. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ein Zwiegespräch zwischen dem Psalmisten und sich selber, seiner Seele. Was betrübst du dich, meine Seele? Was ist mit dir los? Warum bist du wieder so unruhig? Harre auf Gott. Vertraue ihm. Geh zu ihm. Und das können wir jederzeit erfahren. Uns Gott zuwenden, unser Herz bei ihm zur Ruhe kommen lassen. Und so ist der Sonntaggottesdienst oder die Heiligung des Ruhetages im Grunde genommen eine konsequente Vorbeugung. Ein gutes Fundament, was wir legen können, indem wir auf der einen Seite unsere persönliche stille Zeit immer wieder neu in den Blick nehmen, aber eben auch das Feiern des Ruhetags, das Feiern mit unseren Geschwistern im Gottesdienst. Und dass wir danach Dinge überlegen, wo wir Zeit mit unserer Familie verbringen. Dass wir guten Hobbys nachgehen, die uns gut tun, wo wir runterkommen, mal was anderes hören und sehen, als was uns vielleicht im Alltag erwartet. Aber dass wir diese Alltagsdinge wirklich mal raushalten dürfen aus dem Sonntag. Dass wir ihn zu einem Festtag, zu einem Feiertag machen. Jede Woche neu, nicht nur an Ostern oder Weihnachten, sondern jeden Sonntag. Das wünsche ich mir für mein Leben und das möchte ich euch gerne als Impuls mitgeben. Schätzen wir den Wert dessen, was Gott uns geschenkt und angeordnet hat, nicht gering, sondern lasst uns Sonntag für Sonntag ihn, unseren großen Gott, feiern und mit ihm all das, was er für uns in seiner Fürsorge zukommen lässt. Christen erfahren, auch in Sturmzeiten, und vielleicht kann man so eine Pandemie auch ein Stück weit als eine Sturmzeit benennen. Es gibt andere Sturmzeiten, wo wir vielleicht auf eine andere Art und Weise durchgerüttelt werden, aber ich glaube, die Pandemie, die setzt uns allen doch schon zu, dem einen mehr oder weniger auf unterschiedlichen Ebenen. Aber wir dürfen wissen, gerade in Sturmzeiten ist Jesus gegenwärtig. Das haben auch seine Jünger erlebt. Sie haben einige Stürme erlebt, vor allen Dingen auf dem See Genezareth. Und sie haben auch erlebt, da wo Jesus bei ihnen war oder zu ihnen gekommen ist, da musste der Sturm sich legen. Wir dürfen sturmerprobte Menschen sein, weil wir den Sturmstiller kennen und ihn wie seine Jünger mit an Bord unseres Lebensbootes haben. Das sollten wir nicht vergessen. Jesus ist da. Wir haben jede Situation die Möglichkeit, vor ihn zu treten und zur Ruhe zu kommen bei ihm. Das ist ein so kostbares Geschenk. Lass uns das nicht vergessen und lass uns dankbar sein, auch für die Möglichkeit, Sonntag zu haben, einen Ruhetag zu haben und Gott zu feiern mit einem Gottesdienst, so wie heute. Amen.